Man kann die Welt nicht, wie kann man sagen, Welt retten. Aber wenn wir Menschen, wo in unserer Nähe sind, dass es besser geht, ich glaube, das ist schon ein guter Anfang.
Bayern gemeinsam stark. Der Podcast mit Menschen, die uns inspirieren.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bayern gemeinsam stark. Mein Name ist Tobias Ranzinger und hier treffen wir Menschen aus Bayern, Menschen, die Bayern ausmachen, die Bayern bewegen, Menschen, die uns inspirieren. Und heute haben wir zu Gast Giovanni Elber. Ich freue mich sehr, wir haben uns auf du geeinigt, dass du da bist.
Ja, hallo, servus.
Herzlich willkommen, Giovanni Elber. Ich möchte dich ganz kurz bitte vorstellen. Giovanni Elber ist ehemaliger Profifußballspieler, geboren 1972 in Londrina in Brasilien. Der Stürmer spielte unter anderem für den VfB Stuttgart und natürlich für den FC Bayern München. Er war Bundesliga-Torschützenkönig 2003 und Giovanni Elber wurde mit dem FC Bayern unter anderem je viermal deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und sein mitunter größter Erfolg ist der Champions-League-Sieg gegen den FC Valencia. Im Dezember 2023 erhielt Giovanni Elber zusammen mit seiner Ehefrau die deutsche Staatsangehörigkeit und heute ist er FC Bayern Markenbotschafter. Giovanni, jedem, dem ich erzählt habe, dass ich dich treffen würde, ob Fußballfan oder nicht, meinte, boah, das ist ja toll und habe mich richtig beneidet.
Ja, ich habe jetzt alles so gehört, ne, was ich schon gemacht habe und das kommen wir für mich so wie im Traum. Weil wenn ich angefangen habe, Fußball zu spielen, ich habe nie gedacht, dass ich so weit kommen kann mit dem Fußball oder mit meinem Leben. Ich wäre schon froh gewesen, nur in Brasilien Fußball zu spielen. Aber auf einmal ist alles anderes geworden.
Am anderen Ende der Welt, in Bayern, hast du dann ganz, ganz große Erfolge gefeiert. Und weißt du, in dem Podcast reden wir auch sehr viel über Inspiration. Wir möchten auch gerne was von dir lernen. Also ich wünsche mir heute Antworten, was können wir Bayern vielleicht von der brasilianischen Mentalität lernen? Wie kann Fußball zum Zusammenhalt beitragen? Und wie hast du über die vielen Jahre deine Top-Leistung soweit immer oben gehalten? Wie ist dir das gelungen? Aber bevor wir loslegen, wir stellen unseren Gästen zu Beginn immer 5 Fragen und da bitte ich dich um kurze Antworten. Bitte vervollständige für mich den Satz, Bayern ist für mich
Heimat.
Was kann denn die Welt, was kann Bayern von Giovanni Elber lernen?
Lockerheit.
Was macht die Gemeinschaft stark oder was fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl unter Menschen?
Also ich denke Unterstützung, dass einer für die andere da ist.
Und wenn ich mir etwas wünschen dürfte für die Menschen in Bayern, dann wäre das?
Also ganz klar, erste Stelle, gesund bleiben, weil das ist das Wichtigste im Leben.
Und die Zukunft wird gut, weil?
Weil wir versuchen immer positiv zu sein.
Du bist 1972 in Londrina, einer Stadt in Brasilien, geboren, so gut 500.000 Einwohner. Ich habe nachgeschaut, das ist im Landesinneren, westlich von Sao Paulo. Wie bist du früher als kleiner Giovanni überhaupt zum Fußball gekommen?
Ja, das ist eine gute Geschichte. Eigentlich, ich wollte gar nicht Fußballer werden. Weil als Kleiner, ich habe klar immer Fußball gespielt mit meinen Freunden auf der Straße, studiert und auf einmal habe ich angefangen zu arbeiten in einer Bank, als Banklehrer, als Minderjähriger. Ne? Durfte ich 4 Stunden arbeiten und ich habe viel Geld verdient damals. Also mehr als meinem Papa, wo das ganze Tag gearbeitet hat. Aha. Und für meine Mutter, klar, es wäre ein Traum gewesen, Giovanni Elber in Bank zu sitzen, da zu arbeiten mit Krawatte und alles. Aber später habe ich gesagt, Mama, nein, das will ich nicht für mich. Also Bank ist schön, das Geld ist gut, das hilft uns schon sehr, weil wir sind, klar, aus armen Verhältnis. Aber ich will vielleicht Fußballer werden.
Ja.
Und meine Mama wollte mir fast umbringen. Hatte gesagt, bist verrückt, das kann nicht sein. Guck mal, hier in unserer kleinen Stadt, Fußballer, die spielen nur 3 Monate. Auf einmal haben die gar nichts mehr zu tun. Die laufen hier in der ganzen Stadt rum und tun gar nichts. Und ich will das nicht, dass mein Sohn auch sowas macht. Er sagt, Mama, ich versuche das, lass mir versuchen. Also wenn es nicht geht, wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann komme ich zurück zu den Banken oder suche einen anderen Job und dann werde ganz normaler Arbeiter. Und Gott sei Dank ist das Ding so schnell gegangen, dass in kurzer Zeit bin ich Fußballer geworden. Auch. Kann man sagen, klar, Glück braucht man. Aber eines muss ich sagen, mein Bruder hat früher besser Fußball gespielt, als ich gespielt habe. Mhm. Irgendwie hat er es nicht geschafft, weil die Zeit ist gekommen, um Profi zu werden, Profi zu leben. Und mein Bruder hat es nicht geschafft. Der wollte ja ganz normal leben, Wochenende mit Kumpels saufen gehen, Spaß haben, leben. Und bei mir war schon anderes. Ich war schon fokussiert. Von kleine mit meinem 16, 17, ich war schon fokussiert. Also wenn ich das will, Profi zu werden, ich muss auf vieles verzichten. Und das habe ich auch gemacht. Mhm.
Von nichts kommt nichts, der alte Spruch.
Das habe ich in Deutschland gelernt. Ja, von nichts kommt nichts. Und das stimmt. Das ist die Wahrheit. Weil später viele Freunde von mir hat gesagt, aber du hast Glück gehabt in deinem Leben. Ja, ein bisschen schon. Aber nichtsdestotrotz, ich muss auch, sagen wir so, arbeiten. Also ich muss früh aufstehen, ich muss in die Schule gehen, Nachmittag arbeiten oder Nachmittag trainieren, Abend arbeiten. Das war so mein Tagesablauf. Mhm. Bis ich gemerkt habe, also mit der Arbeit geht nicht mehr. Es geht jetzt nur Schule und Fußball. Und dann auf einmal selbst die Schule ging nicht mehr. Und dann war Teilzeit Fußball gewesen.
Wenn du sagst, du hast während deiner Bankzeit, als du dort gearbeitet hast, viel Geld verdient, mehr als dein Vater. Wie kann ich mir deine Kindheit vorstellen? Hattet ihr wenig Geld?
Wir haben ganz wenig Geld. Also wir waren froh, dass zweimal warmes Essen am Tisch zu haben. Das war für uns schon ein Luxus, weil nicht jeder, wo in meiner Region da gelebt haben, gewohnt haben, die haben sowas. Und oft oder ja haben wir unsere Nachbarn auch unterstützt, wenn wir ein bisschen mehr bekommen haben. Und dann haben wir Nachbarn eingeladen zu uns zum Essen. Und so war das ganze Straßdorf sehr familiär. Einer war für die andere da zu sein, ja. Mhm. Weil nicht jeder hat gutes Geld verdient. Wenn einer ein bisschen mehr oder die Kinder geholfen hat, um ans Geld zu kommen. Und dann hat man das aufgeteilt. Und das habe ich von kleine gelernt. Also was man hat, kann man auch einen Teil aufteilen, ja, mit den benachteiligten Menschen.
Und das machst du heute noch? Du hilfst, du unterstützt Kinder in Brasilien. Darüber werden wir nachher noch sprechen. Bleiben wir mal kurz noch bei deiner Fußballerlaufbahn, bei deiner tollen, sehr erfolgreichen Profifußballerkarriere. Mit 21 Treffern hast du in der Saison 2002-2003 den Titel bester Bundesliga-Torjäger bekommen. Und dann, was ich ein total klasse Kompliment finde, deine Profikollegen haben dich damals als besten Feldspieler der Saison gewählt. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Auszeichnung. Dann folgten 6 Spielzeiten beim FC Bayern in deiner Laufbahn. Jede Menge Erfolge, der Gewinn des Weltpokals und natürlich auch die Champions League. Warst ganz vorne mit dabei. Wie hast du diese Top-Leistung immer bringen können?
Also ich habe nie Kopf gemacht, Gedanken gemacht, was muss ich jetzt noch anderes machen? Also ich war einfach ich war der Giovanni, wo in Londrina geboren ist. Ich bin nie durchgedreht, ob ich am einen Tag 3 Treffer erzielt habe und nächste Woche kein Treffer. Ich war immer der gleiche Mensch, bin immer der gleiche Mensch geblieben. Und ich wollte immer, von mir war von vorne klar, Erfolg muss man haben mit der Mannschaft. Also es geht nicht um Einzelpersonen bei einem Team, es geht um die Mannschaft. Wenn wir gemeinsam was bewegen können, was wir gewinnen können, das freut sich allen. Torschützkönig, das war wunderschön, Torschützkönig zu werden. Bester Spieler der Saison, boah, das ist riesig. Ja. Aber für mich wichtiger war, klar, die 4 deutsche Meisterschaften, die wir gewonnen haben, Champions League-Sieger zu werden, Weltpokalsieger zu werden. Also das war mir wichtiger als je Einzeltitel, das ich geholt habe.
War nach deiner Bank, hast du da jemals wieder richtig arbeiten müssen oder war das eher Hobby und Spaß?
Das war Hobby. Also Arbeit war damals auf dem Bank, die 4 Stunden, ja, das war schon ein bisschen hart, weil der ganze Tag war Voll. Morgen Schule, Nachmittag trainiert, Fußball gespielt und abends gearbeitet. Von 18 Uhr bis 22 Uhr. Das war so mein Tag. Mit dem Fußball, das war von vorne mir klar, das ist ein Hobby. Weil das kann nicht sein, dass man beim Fußball sagen kann, das ist Arbeit.
Giovane, das war aber auch ein sehr erfolgreiches Hobby. Du hast es zur Perfektion betrieben. Ich habe mal rausgesucht, du hast in der Bundesliga insgesamt 133 Treffer erzielt. Und ein Tor muss ich ansprechen. 1999 in der Partie in Rostock hast du von der Eckfahne aus ein Tor verwandelt. Eckfahne und dann ging der ins Tor. Das war das Tor des Monats und wurde dann später zum Tor des Jahres gewählt. Wie schießt man von der Eckfahne ins Tor?
Also ich muss ehrlich sein, das war das einfachste Tor, das ich geschossen habe, weil in dieser Situation braucht man nicht lange nachzudenken. Also der Torwart stand neben mir, Ball liegt vor mir, ich muss nur das Tor treffen. Also klar, mit links ist nicht ganz einfach, weil linker Fuß, das war nicht mein Bester, aber ich habe einfach versucht und auf einmal war Ball drin gewesen. Das war wirklich das einfachste Tor, das ich geschossen habe. Und ist am Ende das schönste Tor geworden. Ne?
Ich habe ein paar Bezeichnungen, Attribute rausgesucht. Der Zone nennt dich Bayerns Schlitzohr. Und FC Bayern auf seiner Homepage sagt, der Samba-Stürmer, Giovane Elber. Bei dir hört sich das alles so ganz leicht und locker an. Sag mal, als du nach Deutschland gekommen bist, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du Deutsch sprechen konntest?
Also das war, muss ich sagen, ein bisschen einfach gewesen, weil ich bin von Zürich nach Deutschland gekommen. Mhm. Okay, in Zürich spricht man auch schon eine andere Sprache, aber ich habe Hochdeutsch gelernt, weil ich zum VfB Stuttgart gekommen bin. Ich konnte schon mit meinem Mitspieler, mit dem Trainer verständigen. Also ja, das war vieles einfacher, weil das war nicht einfach, wenn ich jetzt erzähle hier in Zürich, wie es war, die ersten Monate. Ich habe Tag und Nacht geweint. Ich wollte zurück nach Hause, weil, also ich kann Winter. So was haben wir nicht in Brasilien, wir hier in Europa. Und auf einmal bin ich mit 18 in der Schweiz, 14 Uhr im Winter, schon dunkel. Und dann auf einmal Schnee. Ich habe gesagt, Mama, habe Mama angerufen und gesagt, Mama, ich will zurück. Also hier kann man nicht Fußball spielen. Wie kann man Fußball spielen bei Minusgrad? Mama, das konnt ihr in Brasilien nicht vorstellen, wie das kalt hier ist. Das ist kalt aus in unserem Kühlschrank, sagen wir so. Wie kann man Fußball spielen? Und meine Mama war knallhart, Gott sei Dank, die hat gesagt, nein, du wolltest Fußballer werden. Jetzt bist du Fußballer geworden, jetzt bleibst du in Zürich. Jetzt geh zum Arbeiten und fertig. Ich will nicht, dass du nach Hause zurückkommst. Okay. Das war für mich an dem Tag, dass ich gehört habe, es war hart. Ich habe mir gedacht, oh, nicht mal meine Mama will mir jetzt zurückhaben, jetzt muss ich durch. Aber das war das Beste, was Mama mir gesagt hat. Also Mama hat vieles für mich gemacht, aber dieses Wort bleibt heute noch bei mir hängen, weil das war das Beste. Wenn Mama damals gesagt hätte, komm zurück, also heute wäre ich nicht hier oder ich hätte mit FC Bayern nicht so viel Titel gewonnen, wäre nicht so erfolgreich gewesen, es wäre ganz anders geworden, ja.
Zum Glück hat deine Mutter das damals gesagt. Du bist nach Zürich dann zum VfB Stuttgart und dann kam der Anruf vom FC Bayern und da wolltest du gar nicht hin?
Also kommt nicht von FC Bayern, es kommt von Lothar Matthäus. Der Lothar Matthäus hat bei mir angerufen, der war der Erste. Ich habe schon erwartet, also Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge oder sogar der Franz wird bei mir melden, aber nein, am Telefon Lothar Matthäus. Ich sage, Lothar, was machst du da? Ja, ich bin mit deinem Berater, so. Und du bist hier bei uns im Gespräch. Ey, du musst zum FC Bayern kommen. Also vergiss das Marschke Dreieck, das war eine schöne Zeit, Marschke Dreieck, VfB Stuttgart. Ja. Aber jetzt kannst du ein neues Kapitel in deinem Fußballerleben schreiben und das geht nur über FC Bayern. Also der war deutlich.
Aber du hast nicht sofort Ja gesagt.
Nein, weil bei VfB Stuttgart, es war sehr familiär. Und die haben das immer gebraucht, ein Familiengefühl zu haben. Und das war nicht nur Marschke Dreieck, sondern es war das gesamte Team und sogar der Präsident, Präsidentfrau, die war immer für uns da gewesen. Meine Frau hat sie voll gefühlt in Stuttgart. Wir haben ja ein ganz kleiner Ort gelebt. Ich kannte Bäcker, der Postbote, alle per Name. Also das war richtig familiär. Und bei FC Bayern damals war FC Hollywood. Ja. Und er hat schon große Angst, weil viele ausländische Spieler, wo bei FC Bayern vor mir waren, die haben so maximal 2 Jahre gespielt. 3 Jahre oder nicht mal 3 Jahre. Jean-Pierre Papin, Adolfo Valencia und. Zum Schluss war noch Jürgen Klinsmann, also kein Ausländer, aber es war Jürgen Klinsmann. Es war nur so 1,5 Jahre, 2 Jahre gewesen. Und deswegen hat schon Angst gehabt, hierher zu kommen.
Die Ablösesumme von Stuttgart zu den Bayern betrug damals unvorstellbare 6,5 Millionen Euro. So viel warst du wert. Als du das erfahren hast, wie war das, als du am nächsten Morgen in den Spiegel im Badezimmer geschaut hast? Warst du nicht eingebildet? Hey, 6,5 Millionen.
Ja, das fängt schon, wenn ich von Brasilien nach zum AC Mailand gekommen bin. AC Mailand hat 1 Million US-Dollar bezahlt. Das damals in Brasilien für einen 18-Jähriger war das teuerste Transfer, wo gegeben wurden. Und dann später von AC Mailand zum VfB, es waren 3 Millionen Mark. Und von VfB zum Bayern 12 Millionen Mark, 6,5 Millionen Euro, irgend sowas. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, dass man so viel wert ist. Also, und deswegen bin ich auch zum FC Bayern gekommen. Weil der damalige Präsident Meyer Vorfelle von VfB Stuttgart hat mir gesagt, du Giovanni, wir brauchen das Geld. Also so viel Geld brauchen wir, um den Verein am Leben zu halten. Weil wir haben einen Vertrag von Freddy Bobic, Krasimir Balakov verlängert und eine muss gehen. Also alle drei hier zu halten, schaffen wir nicht. Wir machen dir kein Angebot, weil FC Bayern wird viel, viel mehr Geld zahlen. Und trotzdem habe ich gefragt, aber mach bitte ein Angebot. Also ich will schon hierher bleiben. Es geht nicht ums Geld, wirklich. Ich will schon hier bleiben.
Ja.
Aber am Ende kommt das Ablösesumme und dann habe ich mir gedacht, okay, also logisch, muss man jetzt Koffer packen und ab nach München. Und am Ende muss man sagen, es war kein Fehler.
Wie lange hat es gedauert, bis du dich dann in München auch bei den Bayern zu Hause gefühlt hast?
Vielleicht nicht mal 1 Monat. Das war echt schnell. Also ich konnte schon mit dem Spieler sprechen, kommunizieren. Ich kannte schon Bundesliga, FC Bayern ein bisschen. Und klar, Spieler hat mir sehr geholfen. Und da habe ich auch gemerkt, also FC Bayern ist nicht so, wie man in die Presse liest, FC Hollywood. Klar, bei FC Bayern ist alles größer. Egal, was man sagt, es wird immer größer, größer, größer. Das muss man lernen, mit diesen Sachen umzugehen. In schlechte wie in gute Zeiten. Und das habe ich schnell gelernt und deswegen habe ich geschafft, hier 6 Saisonen bei FC Bayern zu spielen.
Ja, und eine Menge Rekorde, unglaublich viele Erfolge. Und 2006 hast du dann deine Karriere beendet. Wie war das danach? Bist du danach nicht in ein Loch gefallen?
Erleichtert war ich. Nein, weil das Fußballerleben, ich muss sagen, ist nicht einfach. Also man trainiert hart, Tag und Nacht ist man für den Verein da. Durch sein Laufenband muss man froh sein, wenn man nicht so viel verletzt hat. Aber bei mir habe ich 2-mal Wadenbeinbruch zugezogen, Knie, Arm, Schulter. Ich denke, außer mein Kopf, mein ganzer Kopf ist schon irgendwie durchgebrochen. Also muskuläre Probleme habe ich nie gehabt, aber das Problem war immer Durchbruch, Knochen. Und deswegen 2006 habe ich mir gedacht, jetzt ist schon Zeit aufzuhören, weil ich habe gemerkt, langsam habe keinen Spaß mehr. Und die Fans, wo oben sitzen auf der Tribüne, die wissen nicht, was für einen Schmerzen ich spüre da auf dem Platz. Weil vielleicht, und das war noch in Brasilien, mein letzter Verein, die können sagen, ah, der ist noch hier und kassiert nur. Ne? Und ich habe gedacht, nein, sowas brauche ich nicht. Ich habe schon so viel verdient. Also ich kann jetzt locker aufhören. Und ich will morgen, übermorgen mit meinen Kindern spielen, mit meinem Sohn vor allem Fußball spielen. Deswegen habe ich entschieden, 2006 aufzuhören.
Du bist dem FC Bayern sehr verbunden geblieben. Du bist heute FC Bayern Markenbotschafter. Was machst du da?
Ich war nie weg von FC Bayern, muss man sagen. Also seit 2006, Uli Hoeneß hat mir dann gesagt, komm, du machst für uns Spielerscout in Südamerika. Ich habe 2 Jahre, 3 Jahre das gemacht. Ich habe gemerkt, Uli, na, das geht nicht. Das ist viel zu hart. Da jeder will von dir was. Jeder hatte Spieler wie Messi, nicht wie Giovanni Elber. Ich habe gedacht, nein, diesen Job brauche ich nicht. Wirklich. Es macht mir Spaß, den Verein zu vertreten, aber nicht als Spieler scouten. Und dann kommt weil wir für FC Bayern oder für Sponsoren von FC Bayern viel gemacht haben, kommt FC Bayern auf die Idee, Markenbotschafter zu gründen. Und Paul Breitner war der Erste. Und dann war er immer zusammen mit Paul Breitner, Hasan Salihamidžić und Vicente Lizarazu gewesen und viel unterwegs. Und ich sage heute, das einfachste Job bei FC Bayern habe ich als Markenbotschafter. Du hast keinen Stress, du fliegst um die Welt, du kennst viele nette, gute Leute, du sprichst über Fußball, über Leben, über alles und Leute sind immer gut gelaunt. Es geht nicht um Ergebnis mehr. Klar, wenn FC Bayern gewinnt, ist viel einfacher, dass ich was erzähle, als wenn die verlieren. Aber es geht nicht um Ergebnis, es geht um die Leute zu unterhalten. Und das kann ich, denke ich mir, sehr gut machen.
Ist der FC Bayern sowas wie eine erweiterte Familie für dich?
Ja, ja. Also es war schon als Fußballer für mich eine Familie. Und heute, ich denke mir, ist noch mehr geworden. Weil ich habe wirklich gelernt im Verein, wie es alles abläuft, wie es alles funktioniert. Weil auch Fußballer, wenn du Fußballer bist, du denkst und schaust nur auf den Platz, was passiert. Aber jetzt, ich habe einen anderen Blick. Und deswegen sage ich, FC Bayern ist nach wie vor eine Familie.
Du bist nicht nur Botschafter des FC Bayern, du bist auch Rinderzüchter. Du hast eine Farm in Brasilien.
Ja, das ist wirklich so. Weil ich habe immer Gedanken gemacht, was macht man nach dem Fußball? Weil nicht jeder Ex-Fußballer wird Trainer, Sport... Ah, Trainer wollte niemals werden.
Ja, wer... Ach so,
gut. Nein, nein, Trainer nicht.
Ich hätte eine Stelle so im Kopf gehabt.
Nein, nein, okay. Also keine weiteren Fragen. Gut. Trainer, aber Trainer nicht. ich wollte Sportdirektor, kann nicht jeder werden. Was noch? Scouting, Abteilung zu arbeiten, das hat schon früher gemacht. Ich habe mir gedacht, ach so, irgendwas muss man haben. Ja. Weil das kannst du nicht aufhören und morgen aufstehen und sagen, was mache ich jetzt? Weil Tag kann lang werden. Du kannst nicht Tag und Nacht an Copacabana liegen, Sonne genießen, Caipirinha trinken. Also, das kann man schon so 3-4 Tage, aber auf Dauer wird langweilig.
Ja.
Und mein Papa ist auf die Idee gekommen, 99 ist zu mir gekommen und hat gesagt, du bist jetzt schon seit 2 Jahren bei FC Bayern unter Vertrag. Ich denke, du verdienst gutes Geld, investiert das. Lass nicht auf der Bank liegen, weil in Brasilien, das weiß man nicht, was morgen los ist. Es kann sein, dass morgen fast das ganze Geld kein Wert mehr ist. Deswegen kauft Landschaft, kauft Farm,
ja,
weil da kannst du nur Gutes machen. Und ich habe 99 angefangen und also heute bin ich bei 10.000 Hektar, 10.000 Fußballfelder, 4.000 Rinder, 60 Pferden, 13 Familie arbeitet bei mir auf meiner, ja, Farm und das ist ein wunderschön draußen zu sein. Ja.
Wie viel Zeit verbringst du denn heute in Deutschland und wie viel Zeit verbringst du in Brasilien?
Halb. Mhm. Also ich bin 5 Monate in Deutschland, 7 Monate in Brasilien, weil für FC Bayern, wie ich gesagt habe, ist viel zu tun. Also ich bin von A nach B, nicht nur hier in München, fliege mit der Mannschaft mit zum Champions League Reise. Jeder Spiel in der Allianz Arena, ich bin vor Ort, bin dabei. Trainingslager, zum Beispiel, es geht jetzt im Juli, Ende Juli, Anfang August nach Korea und China. Da bin ich mit an Bord. Also schon viel zu tun, aber ich versuche, Zeit zu haben, auch bei meinem Privatgeschäft anzuschauen. Oder Batterie zu tanken. Ne? Weil nach der Zeit mit FC Bayern, die Batterie, muss ich sagen, schon leer. Und dann muss ich zurück, kurz zurück nach Brasilien, auf die Farm und dann, wenn ich zurückkomme, ist die Batterie voll aufgeladen.
Hört sich dann einen wunderbaren Ausgleich an.
Ach, sehr schön, sehr schön.
Wenn du auf dein Herz hörst, wo ist denn deine Heimat?
Das ist das Schönste, was ich sagen kann, darf. Leider gibt es viele Menschen, die haben nicht mal eine Heimat, zu sagen, das ist meine Heimat. Und ich kann sagen, ich habe 2. Also ich habe Deutschland und habe Brasilien. Wenn ich in Deutschland bin, am München Flughafen landet, ich bin Deutscher. Also ich bin zu Hause. Und das ist wirklich so, das ist so ein schönes Gefühl. Du kommst am Flughafen und da weißt du schon genau, was du machst. Also jetzt fahr dahin, dahin, jetzt bin ich in Schwabing. Du kennst alles hier. Und wenn ich in Brasilien bin, ist meine Heimat auch.
Du hast ja auch die deutsche Staatsbürgerschaft seit Ende 2023 mit deiner Frau gemeinsam. Warum hast du die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen?
Das ist eine gute Frage, weil ich habe immer gesagt, ich brauche das nicht. Weil ich bin schon, im Herzen bin ich schon deutsch. Im Kopf, ich denke wie ein Deutscher. Also ich brauche jetzt nicht ein Papier und zu sagen, hey Leute, ich bin doch Deutscher. Ja. Aber meine Frau, die war immer dagegen, hat gesagt, komm, das ist für uns wichtig. Das weiß man nicht morgen, was morgen los ist. Und wir lieben Deutschland, wir lieben München. Deswegen lass uns beantragen. Und ich habe mit einem Freund gesprochen, der hat mir so ein paar Tipps gegeben, wie man das machen kann. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, komm, ich versuche das. Mhm. Und ich muss jetzt sagen, das war, wenn ich den deutschen Pass bekommen habe, ach, das war ein schönes Gefühl. Also kann man sagen, es war wie so die Champions League Trophäe hochzuhalten, weil ja, also jetzt darf ich sagen, ich habe zwei Heimat, ja, Deutschland und Brasilien.
Das heißt, bei Giovane Elber steht das B eigentlich für zwei Sachen, für Brasilien und für Bayern.
Genau, genau, das muss man auch sagen, ja.
Als du das erste Mal hierher gekommen bist, nach München oder nach Deutschland oder in die Schweiz, im Vergleich zu Brasilien, was hat dich damals am meisten überrascht, positiv oder auch negativ?
Also in erster Linie Sicherheit, dass man hier hat. Hm. Das muss man sagen, das ist ein Luxus, dass wir hier noch haben, ja, die Sicherheit. Weil ich kenne auf der anderen Seite, wie schwer es ist, wenn du aufstehst und machst du immer Gedanken, wo fahre ich jetzt hin? Ist dort gefährlich? Wo kann ich parken? Wo kann ich schnell zu meinem Termin kommen und schnell ins Auto einsteigen, dass ich schnell weg bin? Und Gott sei Dank in München, sowas, so ein Gedanke brauchst du nicht zu kommen. Also wie oft bin ich mit meiner Frau durch die Nacht mit Fahrrad von A nach B sind wir gefahren. Oder mit U-Bahn, mit Straßenbahn. Mhm. Und passiert nichts. Und das ist auch so für mich ein schönes Gefühl, in einer Straßenbahn zu sein, weil Leute guckt an und sagen, mein Gedanke ist halt so, die denken, was macht der hier? Aber das ist die einfachste, schnellste Mittel, von A nach B zu kommen, heutzutage. Egal wo du bist, du kommst viel einfacher und schneller mit U-Bahn, mit Straßenbahn. Und deswegen, ich sage, in erster Linie Sicherheit und dann klar, Sauberkeit, dass man hier hat. Also da ist das Erste, was man so in Deutschland bekommt.
Du sprichst die Sicherheit an. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile bei uns auch ziemlich viele verhärtete Fronten. Politisch, religiös motiviert. Machst du dir vielleicht manchmal Sorgen um die Gesellschaft, vielleicht auch um die Demokratie in Bayern?
100%, ja. Mache ich Sorgen. Weil man merkt, also wenn ich 97 zum FC Bayern gekommen bin oder nach München und was ich heute sehe, was aus München geworden ist, das macht man Sorgen. Weil das ist wirklich anderes geworden. Das ist nicht wie 97. 97 war, man hat hier anderes gelebt. Heute, Leute sind schnell unzufrieden. Und viele, die wollen immer mehr und mehr und hat das Mittel nicht dazu und mehr zu haben. Und dann fangen die mit anderen Sachen zu machen und das ist nicht schön, ja.
Woran liegt das deiner Meinung nach? Ist das Jammern auf hohem Niveau?
Ich denke schon. Ich denke schon. Ich sage mal so, von aus Brasilien, was ich sagen darf, in Brasilien mit wenig lebt man glücklich und lebt man gut, sobald man gesund ist. Und ich denke, das kann schon eine Inspiration für viele Leute werden. Ich sage immer wieder, selbst für mich, also wenn ich aufstehe und ich gesund bin, meine Kinder, meine Frau, ich sage, danke, lieber Gott, dass ich am Leben bin, dass ich gesund bin. Alles andere, schwere Zeit, gute Zeit, das wird schon irgendwie kommen. Das schafft man, durchzukommen, wenn es schlecht wird.
Ich hatte am Anfang unseres Gesprächs ja gesagt, wir möchten gerne von dir hören, was wir von Brasilien, von der Mentalität lernen können. Was ist das?
Ja, das ist, was ich jetzt vor kurzem gesagt habe, diese Lockerheit. Also man braucht nicht viel, um glücklich zu sein. In meinem Leben, ich kenne viele Leute, wo richtig Kohle, Geld haben, aber das sind unglückliche Menschen. Also ist das ein Leben? Ein Leben, das ich für mich will? Nein, nein. Also lieber nicht viel, aber glücklich zu sein, also das ist am besten. Und klar, ist einfach zu sagen, man muss immer positiv denken. Aber nicht jeder schafft das. Aber ich sage so, über mich, über Giovanni Elba. Ich denke nur positiv. Und es geht mir selbst in schwierige Zeit, wo ich gehabt habe im Fußball, ich bin immer noch besser durchgekommen. Wenn ich mein OP hingezogen haben, zugezogen haben, Wadenbeinbruch oder mit dem Knie. Mit dem Knie ist der Dr. Müller-Wohfahrt, hat meine Frau angerufen und hat gesagt, Sincha, liebe Sincha, erzählte Giovanni nicht, aber es kann sein, der kann nicht mehr Fußball spielen. Meine Frau hat, klar, mir nichts gesagt. Nur sie und der Dr. Müller-Wohfahrt und vielleicht Uli Hoeneß wussten das. Und ich bin zurückgekommen aus Amerika, und sagt, Doc, ich will jetzt nach Brasilien, will meine Rehabilitation in Brasilien machen. Die haben schon gedacht, oh, Brasilien, Rehabilitation, also der wird bestimmt jetzt nur feiern gehen. Ne? Ich bin in Brasilien 2 Monate gewesen. Ich habe jeden Tag von 7 Uhr morgens bis 18 Uhr hart gearbeitet. Nach 3 Monaten bin ich zurückgeflogen. Der Dr. Müller-Wohfahrt hat mein Bein angeschaut und sagt, wo warst du denn? Das kann nicht sein. Also das ist richtig gut. Und 5 Monate später nach dem OP habe ich wieder Fußball gespielt. Und für mich war immer, jeden Tag, wenn ich gearbeitet habe, weil es war nicht einfach, aber ich habe nur positive Gedanken in meinem Kopf und denke, das hat mir geholfen. Weil mit negativ, das braucht man nicht. Das macht schon der andere für dich. Das brauchst du nicht, negativ zu sein.
Du bist ein unglaublich starkes Vorbild für ganz, ganz viele. Ich habe mir gestern noch ein Video über dich angeschaut auf YouTube und da stand drunter, Giovanni Elber ist so ein klasse Typ, wegen dem wurde ich zum Bayern-Fan zum Beispiel. Also du hast unglaubliche Strahlkraft, du hast Leute angezogen. Fußball ist allgemein, der Sport ja enorm populär. Fußball eint, sorgt für Zusammenhalt. Wie kann denn Fußball vielleicht noch stärker, gerade wenn wir in unserer Gesellschaft Tendenzen haben, dass wir auseinandergehen? Wie kann Fußball vielleicht dazu beitragen, dass wir mehr wieder zueinander finden, zusammenhalten?
Ich sage mal so, ich habe schon auch oft gehört, dass Leute gesagt hat, oh, ich bin Bayern-Fan nur wegen ihnen, bla bla bla. Ich denke, das ist nur gekommen, weil die hat gemerkt, ich habe einfach Spaß am Leben. Spaß, auf dem Platz zu stehen. Ich wollte den Leuten was zurückgeben, weil das gibt's nicht Schönes für einen Fußballer, wenn du aus der Kabine kommst und das sind 60, 70, 80.000 Leute. Und du denkst, wow, die schauen alles hier, unser Fußball spielen. Also ich muss schon irgendwie versuchen, dass die glücklich nach Hause zurückgehen. Ja. Klar, man hat nicht jedes Spiel geschafft zu gewinnen. Aber trotzdem, man hat vor dem Verein alles gegeben. Und deswegen ist das so gut gekommen bei den Fans, mein Stil zu sein, mein Stil, mein Hobby auf dem Fußballplatz zu machen. Das ist das Zusammenhalten, ne? Und das Menschen. Für mich war auch so, früher Fußballer, ich wollte immer diesen Menschenkontakt haben zu den Fans. Ich wollte nicht so weit weg sein. Heutzutage, ich sage zum jeder bei uns, beim FC Bayern, bei uns, in unserem Vorstand, sage, Leute, lasst die Fans wieder an Sebenstraße zu kommen. Nicht nur ein Tag in der Woche. Von mir aus können die jeden Tag hierher kommen, weil es gibt nichts Schönes, wenn du draußen bist beim Training und da sind 100 Fans. Nach dem Training gibst du Autogramm. Das ist toll. Und früher haben wir sowas gehabt. Ja. Heutzutage leider, Spieler sind viel zu weit weg von den Fans. Also die bekommen wenig mit, was ein Fan so machen muss, um am Wochenende im Stadion zu sein.
Weißt du, du sprichst so den persönlichen Kontakt an. Das Internet, Social Media spielt eine ganz große Rolle. Ich habe vom DFB ein Projekt gefunden, das hat den Titel 46 Millionen Fans, null Verständnis für Rassismus. Und das sagt der DFB, aber Rassismus und Ausgrenzung, das gibt's einmal in der Fankurve, aber das gibt's auch ganz stark bei Social Media. Was kann man da tun, was kann vielleicht Fußball tun, um das zurückzudrängen?
Das ist keine einfache Frage. Ich sag mal so, sobald wir am Leben sind, Menschen in dieser Welt leben, es wird Rassismus geben. Leider. Klar, man muss versuchen, dagegen zu sein. Damals als Fußballer, ich habe das miterlebt, meine eigene Haut mit dem Rassismus. Aber ich habe nie Kopf gemacht, nie Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, boah, vielleicht ist der nicht gut aufgestanden heute und kommt hier auf den Spielfeld und fangen mit dem Affen Ding zu machen.
Hast du mal Rassismus oder ja, ja. Ausländerfeindlichkeit oh,
ja.
erfahren?
Oh ja. Huiuiui. Also damals im Osten, wenn wir dort gespielt haben, mit VfB Stuttgart und sogar mit FC Bayern, kommt der ganz große FC Bayern, reichste Club hier aus Deutschland. Da hat man schon was gemerkt. Aber ich habe nie Gedanken gemacht, ich muss jetzt irgendwas dagegen machen. Ich sage, vielleicht hat er heute einen schlechten Tag erwischt und er braucht das. Und fertig. Also habe immer nach vorne geschaut. Weil und das ist eine in Millionen.
Giovanna, als du in die Schweiz beziehungsweise dann nach Deutschland gekommen bist, was hast du eigentlich, hast du etwas getan, um dich aktiv hier einzugliedern, zu integrieren?
Zu integrieren? Das war Kontakt mit den Menschen zu haben. Für meine Frau, von vorne habe ich gesagt, oh Schatz, Sprache lernen, das ist das Wichtigste, das man haben kann. Weil ansonsten kannst du dich nicht hier frei bewegen. Du kannst den Leuten nicht verstehen, du kannst die Kultur nicht verstehen. Wenn du die Sprache kannst oder lernst, und dann lernst du automatisch Kultur. Ja. Wieso, weshalb macht Deutsche so und wir Brasilianer anderes? Weil ich kenne viele Brasilianer, die leben schon seit langer Zeit hier. Leider sprechen die kein gut Deutsch und die sehen nur das Negativ. Und das tut bei mir weh. Ich sage, weil wenn einer hier lang lebt, die Sprache nicht gelernt haben, oder vielleicht hat man Sprachbarriere, Sprachprobleme, um zu lernen, aber dass man nur das Negativ sieht. Also und dann muss ich sagen, Leute, du kannst zurückfliegen nach, wo du wohlfühlst. Weil jeder Land hat seine eigene Regel. Und da muss man sich anpassen. Wenn ich hierher bin und versuche, mit einem brasilianischen Kopf hier zu leben, das wird nicht so viel Spaß haben. Aber man kann mit dem brasilianischen Kopf, mit dem deutschen Kopf zusammenleben. Und dann hast du richtig Spaß, weil du verstehst beide Mentalität.
Und du sprichst wahnsinnig gut Deutsch. Wie sprichst du eigentlich mit deiner Frau?
Portugiesisch, Deutsch, es hängt von Zeit, von Tag ab, aber mehr Portugiesisch.
Giovanna Elber erhielt ja im Mai die bayerische Sozialmedaille von der Sozialministerin Ulrike Schaaf für sein soziales Engagement, vor allem für Kinder in Brasilien. Giovanna, du bist Vorsitzender des Vereins zur Förderung brasilianischer Straßenkinder und Vorsitzender der Giovanna Elber Stiftung. Was für Projekte machst du in Brasilien?
Oh, das ist ein tolles Projekt. Es kommen langsam die Tränen, wirklich. Weil wir das alles angefangen hatten. Ich habe schon erzählt von meiner Kindheit, wie schwer war. Aber Gott sei Dank konnten wir durch das Leben kommen. Wenn ich angefangen habe mit dem Fußball und bei VfB Stuttgart war, habe schon ein bisschen mehr Geld verdient oder ein oder andere Werbung gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, also Vertrag, das ist für die Familie. Werbung gebe ich benachteiligten Menschen. Ich kaufe Lebensmittel, wenn ich im Dezember in Brasilien bin, Winterpause. Und ich habe das 2 Jahre hintereinander gemacht. Und meine Nachbarn, Ex-Nachbarn aus Stuttgart, ist auf die Idee gekommen, lass uns ein Projekt gründen. Weil das Lebensmittel gibst du heute an die Familie, aber eine Woche später haben die gar nichts mehr. Wir müssen versuchen, Perspektive für den ins Leben zu geben, dass die weiterentwickeln kann durch Ausbildung. Er sagt, toll, das finde ich toll. Aber wie macht man das? Ich habe null Idee, wie man das machen kann. Und ein Projekt, weil Projekte, ich habe immer gedacht, das ist groß, ein Verein, eine Stiftung, muss immer groß sein. Und wir haben klein angefangen, wie im normalen Leben. Man fängt immer klein an. Und das Schönste ist, weil jeder, wo bei uns noch heute dabei sind, das sind freiwillige Leute. Keiner verdient einen Cent in diesem Projekt. Jeder Geld, wo gespendet wird, wird 1:1 nach Brasilien, jetzt um die Welt, ja, überwiesen. Und okay, 94 kommen wir auf die Idee, lass uns, oder 95, ein Projekt gründen. Und so habe ich viel Autogrammstunden in Stuttgart-Umgebung gemacht, Geld gesammelt und langsam haben wir dieses Projekt aufgebaut. Zuerst Schule aufgebaut in Londrina, in meiner Heimatstadt. Weil, wieso Londrina? Auch eine gute Frage. Weil das größte Angst war, okay, ich bekomme das Geld hier, aber an wen schicke ich das? weil es muss seriös sein. Man kann nicht irgendwo hinschicken und sagen, okay, wir haben was Gutes gemacht. Nein, man muss genau wissen, wo das Geld landet. Dass das Geld angekommen ist, was wird mit dem Geld gemacht? Das war heute noch. Ich habe Angst, dass irgendwas schief geht. Aber Gott sei Dank, wir haben immer gute Leute vor Ort. Und ich bin auf die Idee gekommen, dann bei mir zu Hause in Londrina, weil da lebt meine Familie, ja. Familie von meiner Frau. Die kann auf das Projekt anschauen, ob das alles gemacht wird, wie wir uns so vorstellen.
Ich glaube, dein Schwiegervater.
Mein Schwiegervater, genau. Ja. Und so ist dann zustande gekommen. Das Projekt ist immer größer geworden. Heutzutage sind 100, 150 Kinder kommt in das Projekt pro Jahr. Und das Schönste ist auch, wenn ich vor Ort bin, trifft man sich in der Stadt mit einem oder anderen, wo beim Projekt waren. Und die kommen und sagen, hey Elber, danke für das Projekt, weil ohne ihr Projekt, ich werde heute nicht am Leben sein. Weil damals, ich hätte Probleme mit den Drogen, war Drogenhändler oder sowas gemacht. Und durch das Projekt ist besser geworden für ihn und für die Familie. Und das macht mir schon stolz, weil man versucht, klar, ist schön, wenn die 200, 150, 200 Kinder geholfen werden, dass alles gut geht, aber viele wollten auch nicht geholfen zu werden. Aber ein oder andere, das Mannschaft aus der Straße rauszubekommen, das tut uns alle gut. Und mittlerweile unterstützen wir nicht nur das Projekt in Brasilien, sondern in Nepal haben wir jetzt vor kurzem angefangen zu unterstützen, auch Ausbildung, indigenen Projekte in Salvador Bahia, in Nordbrasilien. Mhm. Da, wir machen schon viel. Selbst in Deutschland, also Ukraine-Krieg hat angefangen, haben wir hier viele Ukrainer bekommen und wir haben durch unser Projekt Giovanni Elber Stiftung haben wir den Leuten geholfen.
Es gibt Schulessen, tägliche Schulessen für die Kinder, sportliche, musische und eben schulische Angebote. Da hilfst du kleinen Menschen, die später große Menschen sind und ja, trägst dazu wirklich bei, dass denen aus denen was Gutes
wird. Ja, wir bekommen mehr von den Kindern, als die von uns bekommen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Weil was wir geben, ist die Zeit, klar, die Spende. Wir sind angewiesen auf andere Leute, Menschen, um zu helfen. Aber die Kinder, wenn du dort bist und das Lachen im Gesicht kommt und sage, ich danke für das Projekt, weil ich hätte heute noch gar nichts gegessen. Jetzt ist die erste Mahlzeit, dass ich hier bekomme. Und wir haben durch die Zeit auch gelernt, nicht nur Kinder zu unterstützen, aber wir haben Familien mit integriert. Weil das war so, die Kinder sind bei uns von Montag bis Freitag, den ganzen Tag dort gewesen, das Projekt. Aber Wochenende war bei ihrer Familie oder abends, ne? Und dann am Wochenende. Wir sind am Montag zurückgekommen, es war wieder ganz anderes. Und dann muss man von null anfangen, wieder Respekt. Weil wenn man so in einer Favela wohnt, in einem Slum in Brasilien, bei denen, die kennen so das Respekt nicht. Weil die sind nicht, oder wird nicht respektiert. Die sagt, bei mir damals war so, ja, sie kommt nur hierher, weil sie kommt aus der großen Stadt, sie fährt ein tolles Auto, aber Leute draußen respektieren uns überhaupt nicht. Ich sage, Moment mal, aber ich bin auch so aufgewachsen. Ich war auch so nicht direkt in einer Favela, bin gewohnt, aber ich war auch arm. Also ich konnte auch von hier rauskommen, aber man muss es wollen.
Was hat dich motiviert, damit anzufangen? Was war so der Moment?
Der Moment war, dass ich gesehen habe, es sind immer mehr und mehr Straßenkinder in meiner Heimatregion Londrina auf der Straße geworden. Und da haben wir gedacht, irgendwas muss man machen. Also das kann man nicht nur anschauen und denken, ja, das ist normal. Oder das ist nicht mein Problem, das ist das Problem von der Stadt. Man kann schon versuchen, denen zu unterstützen, auch wenn es wenig wird. Also brauchen nicht 150, 200 Kinder, 10, 20. Egal, aber dass man unterstützt, also das ist schon gut. Und durch das Projekt ist nicht nur besser geworden, die Kinder sind besser geworden, sondern das ganze Region, umgeben von diesem Projekt. Auf einmal haben die Bus bekommen, in die Stadt zu fahren, Asphalt, weil wenn wir angefangen haben, es gab keinen Asphalt in der Straße. Ja. Was noch? Krankenhaus ist in die Nähe gekommen, bessere Schule. Weil auf einmal konnte die Lehrer zur Schule gehen. Weil wenn kein Asphalt war, wollte keine Lehrer. Weil gab es die Schule, aber Lehrer hat immer gesagt, nein, habe Angst, dorthin zu gehen, weil das ist direkt in eine Favela. Und durch das Projekt ist alles besser geworden. Und Lehrer dort heute sagen uns, durch das Projekt, man merkt schon, die Kinder, wo bei uns im Projekt sind und in die Schule gehen, die sind ganz anders als die Kinder, wo noch nicht so bei uns im Projekt sind. Weil die Kind oder kann mit den Leuten gut umgehen, zusammengehen.
Also rundum eine positive Bewegung.
Positive Bewegung, ja.
In Gang gesetzt.
Genau.
Und dafür hast du unter anderem die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste von der bayerischen Sozialministerin bekommen. Giovanni, was können wir tun? Wir haben deine Projekte, wir haben deine positive Lebenseinstellung kennengelernt. Was ist so dein Rat? Was kann jeder Einzelne von uns tun, damit vielleicht die Welt ein bisschen besser wird? Was ist da dein Rat?
Also ich denke, wir müssen nach links und rechts schauen. Ne? Nur uns selbst schauen, muss man schauen, gibt es andere Menschen, wo nicht gut geht. Und wenn man die Möglichkeit hat, den zu unterstützen, das ist schon gut. Weil es gibt Millionen von Menschen, nicht nur heute in Südamerika oder in Asien, selbst hier in Europa, in Deutschland, in München, gibt es Leute, wo braucht schon uns zu unterstützen. Und wenn wir das schaffen, denen zu unterstützen, das ist schon richtig gut. Man kann die Welt nicht, wie kann man sagen, Welt retten, aber wenn wir Menschen, wo in unserer Nähe sind, dass es besser geht, ich glaube, das ist schon ein guter Anfang. Und dann, klar, erwartet man von der anderen auch, dass die das tut.
In unserem Podcast Bayern gemeinsam stark, heute zu Gast Giovanni Elber, der ehemalige Profifußballer und heutige FC Bayern Botschafter und Träger der Bayerischen Sozialmedaille, die er unter anderem für sein Engagement für Kinder erhalten hat. Wir haben übrigens in dem Podcast noch viele weitere Persönlichkeiten, auch aus dem Sport getroffen, Anna Schaffelhuber zum Beispiel, Thomas Hitzlsperger. Also am besten, Sie abonnieren vielleicht diesen Podcast, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Giovanni Elber, das war ein sehr schönes Gespräch, herzlichen Dank.
Danke ich mir für die Zeit. Ich denke, heute konnte man ein bisschen mehr wissen über wer ist, wer ist, Giovanni Elber. Genau.
Herzlichen Dank.
Danke.
Gemeinsam stark. Der Podcast mit Menschen, die uns inspirieren. Eine Produktion des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.